Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist, jetzt bin ich mit der Brille an den Popschutz gekommen. Mein Name ist Martin Tetzlaff und auf der anderen Seite der Leitung, mit der ich gerade verbunden bin, ist Benny Maat. Hi, Benny.
Hi, Gude. Bin ich wieder.
Wer Benny nicht kennt, der ist jetzt schon seit ein paar Folgen vollständiges Mitglied bei Plattsport, das Sportpodcast.de. Und er sitzt im wunderschönen Mainz.
Ja, gute, ja, tatsächlich. Ist ja schon sechste Folge, wo ich dabei bin. Ja, ist schon auch echt crazy. Ich kann es auch noch nicht so ganz glauben.
Machst du dir Ritze unten in den Tisch, so wie viele Folgen du schon überstanden hast?
Nee, ich poste es immer auf meinem Instagram-Account. Weißt du, da sehe ich dann immer, wie viel Bilder davon sind.
Ich mag Männer, ich mag Statistiken. Dann bist du ja vollkommen richtig. Wo du gerade Mainz sagst, man hört dir den Mainzer Akzent ja gar nicht an. Kannst du noch mal sagen, wo du eigentlich noch mal herkommst? Uns haben ein paar Leute gefragt, wer ist denn das noch mal?
Ich bin in Kaufbeuren geboren, im Allgäu. Daher der eher bayerische Dialekt. Aber mittlerweile seit 11 Jahren in Mainz, ziemlich genau.
Und sprichst du irgendwie rein hessisch?
Nicht wirklich viel, nee. Ein paar Wörter, aber nee, nicht wirklich mein Sinn.
Du hast eigentlich noch viel angesprochen auf der Straße. So. Oh ja. Hey, du kommst nicht von hier.
Ja, wo kommst du? Aus Bayern, oder? Ja, Entschuldigung, ich kann es nicht verbergen. Ich versuche alles, aber es klappt nicht so ganz.
Lass uns mal gleich einsteigen, Mainz. Sagt dir der Begriff Karma was?
Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du ihn anspielst, oder? Auf unseren Stadionsprecher?
Oh, ja, wie heißt der eigentlich?
Andreas Bocchius.
Okay.
Hat sich einen kleinen Fauxpas geleistet. Am Samstag, am Freitag, willst du es erzählen oder soll ich
mal? Nee, mach du mal, du warst doch da, oder?
Ja, nee, ich war zu Hause, ich habe es am Bildschirm gesehen.
Hast du es auch da gehört? Hast du es im Fernsehen auch gehört?
Auch gehört, ja. Also nee, den Spruch habe ich nicht gehört, nee. Zumindest habe ich nicht registriert. Weil 1-0 für die Mainzer nach einer Flanke von Paul Nebel hat dann der Leimer, wie er heißt, ich weiß nicht, der Verteidiger, hat ihn ins Tor geschossen und dann hat er sich bedankt beim Eigentorschützen, was er allerdings sofort bereut hat in dem Moment, weil er eigentlich ein fairer Typ ist und er hat sich auch dann direkt am Anschluss bei den Verantwortlichen und beim Spieler entschuldigt. War ihm dann doch etwas peinlich.
Ah, der Social-Media-Lynch-Mob hat doch wahrscheinlich gleich gesagt, ihr Mainzer haltet euch immer für was Besseres.
Ja, wie immer halt. Vor allem die Dortmunder. Aber die kennen wir ja nicht anders.
Aber das war jetzt nicht Dortmund, das war Gladbach.
Nee, war Gladbach, ja. Aber die Dortmunder sind da immer ganz schnell dabei, wenn es was gegen Mainz gibt.
Echt? Weil ich habe gar nicht so mitbekommen, dass es da eine Feindschaft gibt.
Nein. Nee, du wohnst für immer mietfrei in deren Köpfen drin seit Mai 23.
Oh.
Soll ich dir die Geschichte nochmal erzählen?
Nee, ich erinnere mich noch sehr gut daran, ja. Es war an einem Samstagnachmittag, so gegen 15.30 Uhr, nahm die Sache ihren Lauf. Und am Ende gab es einen, wie heißt der, Jamal Musiala, der dann.
Ja, irgend so in die Richtung heißt der, glaube ich, ja.
Ja, ich erinnere mich. Ja,
so ist es.
Echt, ja. Und da sind, obwohl die Dortmunder selber dran schuld sind, haben sie gedacht, ihr fahrt da hin und lasst euch abschlachten.
Natürlich, wir haben ja sonst, wir wollten immer bei einer Meisterfeier dabei sein, gell? Wer macht das nicht gerne? Dann.
Ja, aber Karma ist ja auch eins, ich weiß nicht, hörst du ab und zu mal auch andere Podcasts oder hörst du nur Plattsport?
Nur Plattsport, ganzen Tag nur Plattsport. Ich höre alle alten Folgen. Nein, schon auch den einen oder anderen Mal, aber keiner ist so cool wie der Plattsport.
Also du bist der Hörer, der da in den Statistiken immer mit einem Klick einmal hören auftaucht. Also wir reden ja auch nur für uns selber hier. Was wollte ich denn sagen? Das Thema Karma gibt ja einen Bundesliga-Ex-Trainer, Ewald Lien heißt. Und in seinem Podcast der 16er, den ich übrigens sehr empfehlen kann, zwei wirklich alte Männer reden über Sport, zwei wirklich alte weiße Männer reden über Sport. Und Evadin führt immer wieder den Punkt Karma an. Und wenn zum Beispiel irgendein Spieler dauernd Schwalben provoziert und im nächsten Spiel schießt er dann irgendwie einen 100-prozentigen am Tor vorbei, dann sagt er immer, ja, das ist auch ein bisschen Karma. Und aber wieso ist also jetzt hier Karma? Also Mainz hat er das Spiel dann, glaube ich, nicht gewonnen. Das ist, glaube ich, das Karma, oder?
Ja, weil halt eine Minute oder zwei später ein gewisser Tim Kleindienst meinte, seine Rübe hinzuhalten und so 1-1 zu schießen.
Tim Nationale.
Ja, so ist es. Ja, der hat halt mal wieder getroffen, leider zum Leidwesen der Mainzer. Ja.
Spielst du eigentlich auch bei der Bundesliga-Classic-Variante vom Kicker?
Nee.
Ah, dann kann ich ja gar nicht mit dir reden darüber. Weil ich habe nämlich Tim Kleindienst. Habe ich nämlich als zweiten Stürmer neben Harry Kane bei mir in meiner Mannschaft ausgewählt. Und ja, der sorgt für Punkte.
Regelmäßig Punkte. Hast du zumindest was zu freuen gehabt am Wochenende?
Ein bisschen. Ich fand es insgesamt geil. Ich fand's gut.
Was fandst du denn so geil noch am Wochenende da? Weil Kleines getroffen hat? Nee.
Nur was anderes Gutes. Ich habe ja nicht verstanden, warum der zu Gladbach geht. Und ich hatte so die Befürchtung, so jemand knipst woanders regelmäßig, geht dann zu so größeren Vereinen und versackt dann auf voller Länge. Aber nee, der macht ja weiter. Also schon irgendwie ein bisschen beeindruckend.
Kein schlechter. Nee. Und nicht umsonst in der Nationalmannschaft gewesen. Und nicht zu Unrecht.
Ja, und wird er wahrscheinlich auch Wiederholungstäter bleiben.
Vermutlich, ja.
Ja, finde ich gut. Und zeigt er mal wieder, was Frank Schmidt in Heidenheim für gute Arbeit leistet. Ja, hättest absolut. Du gedacht, hättest
kann man
du,
nur den Hut vorziehen.
Hättest du gedacht, dass die A eine zweite Saison erleben und B in dieser zweiten Saison in der Bundesliga auch wieder ganz, ganz gut mithalten, obwohl sie einige Adern haben lassen müssen.
Also, dass sie eine zweite Saison miterleben, habe ich tatsächlich gedacht, weil die halt eine relativ Kader hatten, der zusammengeblieben ist. Aber dass die dieses Jahr so gut mithalten, nach dem Abgang vom Kleindienstjahr und von, wie heißt der Beste? Mhm. Ja, nach die zwei besten Männer vom letzten Jahr, dass die weg sind, hätte ich gedacht, oh nee, die sind mit Kiel Abstiegskandidat Nummer 1. Die werden sich richtig schwer tun. Aber sie zeigen ja, dass wir immer wieder Unrecht hatten.
Dass wir alle keine Ahnung haben.
Ja,
vor allem wir zwei. Gell? Ja, also ich hatte keine Ahnung, dass Union Berlin da auch nur ansatzweise oben mitspielen würde. Jetzt sind sie aktuell auf Platz 4. Und wenn man ansieht, wie viele Tore, also hätte man mir gesagt, nach 8 Spielen haben die 8 Tore geschossen, würde ich sagen, naja, siehst du, hätte er gesagt, Abstiegskampf. So.
Ja, aber wir haben nur 7 gekriegt.
5!
Ja?
5!
Oder wie viele haben sie? Oder 9?
5!
5 nur?
Ja, 5.
Echt? Krass.
Ja. Also ich gucke jetzt nochmal. Ich gucke jetzt nochmal.
Richtig schön anzusehen auf dem Offensivfußball, oder?
9 zu 5 Tore. Crazy. Nur Leipzig hat mit 3 Toren weniger. Und finde ich schon beeindruckend. Hätte ich Bo Svensson nicht zugetraut.
Ja, ich auch nicht unbedingt, ne. Aber scheint irgendwie gute Arbeit zu machen. Hinten defensiv stehen gut und ja, vorne machen sie halt ab und zu mal ein Kistchen. Das reicht halt eins mehr als der Gegner.
Hast du Bo, du hast ja Bo in Mainz erlebt. Findest du oder erkennst du jetzt irgendwas in seiner Arbeit in Berlin, was du vorher so noch nicht auf dem Zettel hattest?
Nee, nicht wirklich, nee. Aber ich sehe auch zu wenig Unionsspiele wirklich voll, dass ich da was sagen kann. Vielleicht können wir nach dem Mainz-Spiel mal drüber reden, dann kann ich es mir näher anschauen.
Hast du dir zufällig die Zusammenfassung von Union gegen Frankfurt angeguckt?
Die habe ich mir heute angesehen, ja.
Ja. Was ist dir da aufgefallen?
Ja, waren wieder ein paar Aufreger drin, oder? So VAR wieder, Platzverweis. Mhm. Und ja, hat den Berlinern nicht unbedingt so gut gefallen, oder? Haben wir ein bisschen mitgesungen, die macht den Sport kaputt.
Ja.
Auch wenn die erste Entscheidung ja dann pro Union und richtig entschieden wurde, dass es kein Abseits war zum 1-0. Aber ich hätte auch erst gesagt, oh, der war im Abseits gestanden. Mhm. Aber wurde ja dann doch gegeben, das 1-0. Ne, 1-1 war das, gell? Ja.
1-1, genau.
Zuvor hat der Götze getroffen in seinem 300. Bundesligaspiel.
Ich habe immer nur Jubiläumstor, Götze, ich habe gar nicht mitbekommen, was für ein Jubiläum. Aber okay, 300. Spiel.
Dein letztes Spiel, ja.
Es hätten so viel mehr sein können. Ja. Es hätten so viel mehr sein können. Nochmal zu den beiden Szenen. Also da, also mich hat bei dem ersten Tor, was für Union dann auch gegeben wurde, mich hat tatsächlich auch wieder mal gestört, die Leute singen, ihr macht unseren Sport kaputt. Und als dann aber das Tor für Union gegeben wird, rasten die aus, als hätten sie gerade im Fernduell den Aufstieg klar gemacht und jubeln also in einer Art und Weise, oh, weiß ich nicht. Also warum gibt es da nicht ein Mittelmaß? Warum können die nicht sagen, ihr macht unseren Sport kaputt und sind dann so konsequent, wenn dann das Tor gegeben wird, dass wir dann einfach, dass wir dann das eher so hinnehmen? Also, und vor allem, da sind ja dann die Emotionen, wenn die, wo man ja auch sagt, ja, es gibt ja keine Emotionen mehr. Na doch, gibt's doch. Wenn das Tor zählt, dann gibt's Emotionen. Und das beweist ihr doch.
Da bibberst du ein paar Sekunden mit oder Minuten oder so und dann jubelst du doch trotzdem, oder? Also ich verstehe die Diskussion auch nicht, weil im Endeffekt in anderen Sportarten klappt es sogar auch, da gibt es auch nicht die Diskussion, die machen den Sport kaputt, der Videobeweis, verstehe ich nicht. Vor allem wenn es andersrum gewesen wäre, die Frankfurter hätten das Tor geschossen, hätten das angeschaut, dann hätten sie auch gejubelt, hätten sie auch gefreut, oder?
Auf jeden Fall.
Umkehrschluss.
Und dann feiern aber auch, oder dann singen immer beide Fangruppen, scheiß DFB, scheiß, aber das hat man ja schon so oft, ja, das Thema. Das zweite Tor war ja der Klassiker, da war irgendwie die Fußspitze im Abseits oder die Hacke oder, also ziemlich knapp. Und da kann man, also da finde ich, kann man tatsächlich mal darüber nachdenken, dass man da eine Regel findet, dass so eine Sachen, wenn sie so eng sind, nicht Abseits gegeben werden, obwohl vielleicht nur ein kleines Körperteil drin ist, weil es sind ja Frames, die sozusagen laufen, also Bild, also so in einer Sekunde werden, glaube ich, was weiß ich, 120 Bilder geschossen von den Kameras, von allen Kameras, und dann nimmt man den Moment der Ballabgabe, den Frame. Ja. So, aber das ist natürlich dadurch, dass es nicht wie früher analog sozusagen eine flüssige Bewegung war, immer nur sozusagen, wenn man die Bilder nebeneinander legen würde, sieht man, da fehlt immer so ein bisschen Zeit zwischen den zwei Bildern, auch wenn es wirklich nur minimal ist. Und ich fände es als Vorschlag, das sollte ich mal auch dem Schiedsrichterboss mal vorschlagen, wenn ich dem mal widersprechen sollte, ich fände es ja cool, wenn man sagt, so, es sollte nicht ein Frame sein, sondern auf mindestens drei Frames muss die Abseitsstellung darstellbar sein. Weil so kann ich natürlich verstehen, dass die Leute da auch sauer sind. Aber dann muss man auch sagen, es ist zwar dann drei Frames, ein Mini-Abseits, aber Abseits ist ja eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Es gibt ja nicht so ein bisschen Abseits, sondern es gibt nur Voll-Abseits. Oder nicht Abseits.
Richtig, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe auch überlegt, warum ist es, gilt es nicht als neue Spielsituation? Weil der Trimmel steht ja in der Mitte mit der Hacke minimalst im Abseits und der geht ja raus auf den Flügel. Und dann erst vor in die Spitze rein.
Also wenn Trimmel sozusagen die Linie ist, dann ist Trimmel im Abseits. Er wird direkt angespielt. So, und dann ist es
okay,
Abseits.
Habe ich falsch im Kopf gerade. Ich habe eher gesagt, nee, ist kein Abseits, aber gut, ist eh gegessen jetzt.
So, aber das Foulspiel, also die gelb-rote Karte. Was ist passiert? Der Spieler, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Theate oder so, der ist in einem Zweikampf mit dem Unioner. Ich glaube, Skarke. Der hält ihn so ein bisschen fest und der Ball liegt dann frei und Skarke und Theate sind so ineinander geschwungen, wobei Skarke eher Theate festhält. So, und dann liegt der Ball so einen halben Meter neben den beiden und ein anderer Unioner kommt und will den Ball wegspitzeln aus dieser Situation raus und Theate aus dieser Umklammerung geht meiner Meinung nach sein Bein an den Oberschenkel des wegspitzenden Unioners. Und damit ist es meiner Meinung nach ein Foulspiel, weil er nicht versucht, den Ball zu treffen und auch diese Haltung seines Beins nicht natürlich für diesen Zweikampf ist, sondern einzig und allein dient, den Unioner aufzuhalten und dann Foulspiel.
Also hat er es ja auch entschieden, aber ich hätte ja gesagt, ich weiß nicht, muss er da nicht vorher das Foul an den Frankfurter abpfeifen? Weil der wird ja auch gehalten.
Okay,
wenn er das pfeift.
Aber das ist, glaube ich, ein Bruchteil einer Sekunde. Also ich meine, das geht.
Halten ist halten, oder?
Also ich lasse es jetzt hier mal nebenbei nochmal laufen. Leider können wir es ja kein Bild in den Podcast einschweißen. So, jetzt kommt hier nochmal ein Freistoß vorher. Ich glaube, es ging einfach viel zu schnell. Innerhalb das ist das Zeitlupenbild. Also, jetzt hält der Unioner in der Zeitlupe und jetzt kommt auch der andere Unioner, um den wegzuspitzen, also in der Zeitlupe. Das ging wahnsinnig schnell. Also bevor überhaupt der Schiedsrichter das Halten als Foulspiel pfeifen konnte, hat der andere den anderen schon umgesetzt. Ja. Und ich weiß nicht, wie ist denn das? Ich bin ja kein Schiedsrichter. Angenommen, Spielsituation ist abgepfiffen und dann gibt es noch ein Foulspiel. Ist ja trotzdem Foulspiel. Kann man ja trotzdem mit Gelb ahnden, oder?
Du müsstest mal wieder den Knut Kircher einladen. Der könnte es jetzt erklären. Aber wenn der Frankfurter vorher gefoult worden wäre, wäre es ja abgepfiffen worden. Aber dann kannst du aber auch keine Gelb-Rot geben dann gegen den Frankfurter, theoretisch.
Weißt du was, wir legen uns das mal auf Wiedervorlage. Sollten wir irgendwann mal wieder mit Knut Kircher reden, irgendwann mal, dann fragen wir ihn das mal. Ja?
Vielleicht hört er ja auch zu und schickt eine Sprachnachricht für die nächste Sendung.
Ja, gute Idee. Oder ich schicke sie mir einfach mal zu. Aber die Frage ist tatsächlich für mich auch ein bisschen offen. Aber an und für sich, was mich ja dann noch aufgeregt hat, ist, dass der Frankfurter so dermaßen auf dem Platz noch gewettert hat, dass man darüber auch dann durchaus diskutieren kann, weil es ja auch eine Unsportlichkeit ist, dann auch Sachen draußen rum umzutreten und den Schiedsrichter da anzuschreien und so. Also ich fand es, kann man ja noch darüber in die Strafe von einem auf zwei Spiele zu erhöhen. Aber
kannst du machen, aber gut, ich kann seinen Frust schon irgendwie verstehen, weil es war ja jetzt kein absichtliches, böswilliges Foulspiel.
Sehe ich nämlich anders.
Dass er da stinkig ist.
Ich sehe das anders. Na? Ich finde, wenn du dir das anguckst, der einzige Zweck, sein Bein da auszustrecken, ist nicht aus der Situation rauszukommen, weil dann würde er woanders eine Stellung von seinem Bein haben, sondern die gilt nur dem anlaufenden Unioner, der den Ball wegspitzen will. Und er trifft ihn am Oberschenkel. Und dann ist es ganz klar, meiner Meinung nach, eine gelbe Karte. Und vielleicht hat auch Harm Osmers diesen Zweikampf zwischen dem Unioner und dem Frankfurter tatsächlich als ganz normalen Zweikampf gewertet. Weil gefoult ist Theater noch nicht. Er steht noch, er hat noch ein festes Standbein und das andere Bein nutzt er halt einfach zum Weggrätschen. Also da gehen beide hart um den Zweikampf.
Er hat ja die beste Sicht gehabt da drauf.
Genau, und das ist jetzt, glaube ich, wieder die Frage. Der Schiedsrichter, es soll ja, wie hat es letztens Knut Kircher im Doppelpass gesagt, wir wollen ja alle starke Feldentscheidungen, auch ein toller Begriff. Wenn der Schiedsrichter genügend Blick drauf hat, dann ist das eine valide Entscheidung. Aber das ist halt auch keine, die der VAR dann im Nachhinein zurücknehmen kann, weil es ja nur eine gelbe Karte ist. Wie stehst du eigentlich zum Thema Challenge?
Dass du es einmal pro Halbzeit oder sowas ziehen kannst,
genau, dass dann nur die Trainer eingreifen können und sagen können, das guckst du dir jetzt an.
Ich finde es halt auch schwer, weißt du? Wir diskutieren ja jede Woche über irgendeine Szene, jeder sieht es anders. Meinst du, es wird dann einfacher, wenn dann jetzt die Trainer auch noch mitreden können und diskutieren können? Oder meinst du nicht eher, dass die Trainer dann noch mehr ausrasten am Spielfeldrand, dass sie diesen eher noch hochschaukelt?
Ich glaube, also was man erstmal sagen muss, wenn es zur Challenge kommt, dann entfällt ja sozusagen dieses, der Videoschiedsrichter greift von außen ein, der sitzt dann einfach nur da und sagt, okay, pass auf, ich kriege jetzt hier einen Auftrag vom Trainer mal reinzugucken, also gucken wir uns das mal alle zusammen an. So wie wir es jetzt kennen, wäre dann weg, dann wäre nur der Trainer.
Dann ist ja, ich glaube nicht, dass es dann weniger Diskussionen gibt. Weil, wenn wir gerade die Szene mit der gelb-roten Karte schon mal da haben, wenn angenommen das wird, könnte gechallenged werden, dann siehst du, der eine sieht es wie der Frankfurter, der andere sieht es wie der Berliner. Dann ist halt wieder Diskussion.
Aber dann haben wir auf jeden Fall, dann haben wir trotzdem eine Entscheidung, die der Schiedsrichter fällt, anhand des Bildmaterials, was er sieht. Da muss man vielleicht noch darüber reden, dass er sozusagen auch mehr Bildmaterial auf dem Platz dann noch bekommt, weil es gibt ja 20 verschiedene Kameras, die da im Video Assistance Center in Köln möglich sind. Und die Vorauswahl trifft ja der Video Assistant Referee, der da sitzt. Und der Schiedsrichter auf dem Platz, der kriegt die Bilder, die er sozusagen angeboten bekommt.
Weiß nicht, man müsste es mal testen, aber ich habe jetzt auch nicht mir keine großartigen Gedanken darüber gemacht, So spontan aus dem Bauch rein würde ich sagen, eher nee, weiß ich nicht. Nicht so gut. Aber wie siehst du es? Bist du der Meinung, das würde weiterbringen?
Also, ich sag mal so, ich bin von dem Video Assistant oder von der Technologie und wie es jetzt gemacht wird, eigentlich schon ziemlich überzeugt. Wir kommen bloß manchmal in menschliche Bereiche rein, wo es halt eine Fehlentscheidung gibt, weil, was weiß ich, da wird irgendein Bild, wie, dieses eine, was war das, Schubsen oder Umreißen oder so von einem Spieler Frankfurt gegen Dortmund irgendwann mal. Da gab es eine Kameraeinstellung, die wurde nicht geliefert. Das ist natürlich nicht gut. So eine Sachen müssen sich einfach besser einspielen, dass dann halt auch vielleicht immer feste Teams miteinander arbeiten. Ich halte von der Trainer-Challenge, also in anderen Sportarten ist sowieso Videotechnik anders akzeptiert. Habe ich auch, als ich jetzt letztens in New York wieder war, beim Eishockey, da habe ich es ja erlebt. Und also da pfeift kein Mensch. Die Leute nutzen eher die Gelegenheit, sich ein Bier zu holen oder eine Cola. Und dann kommt der Schiedsrichter aufs Eis, sagt es an, deutlich hörbar. Warum? Was ich, der Puck hat die Torlinie nicht komplett überschritten und deswegen kein Tor. Oder Torraumbehinderung, deswegen kein Tor. Oder meinetwegen Tor, wenn es keine Torraumbehinderung gab. Da gibt es eine andere Kultur, damit umzugehen. Und hier ist es halt, ich glaube, man möchte gerne einfach wieder vom das Fußballvolk möchte gerne wieder zurück, dass keinerlei Technik eingesetzt wird, um sozusagen den romantischen alten Sport wieder zurückzuholen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, nee, also ganz im Ernst, gerade hier Union Berlin, die wären nicht aufgestiegen, hätte es damals kein Video Assistant Referee gegeben. Dann hätte nämlich Stuttgart das 1:0 in der alten Försterei gemacht und höchstwahrscheinlich hätte Stuttgart das mit der Routine und der Souveränität eines Erstligisten dann auch nach Hause gespielt. So, also klar, man weiß nie, wie es anders gelaufen wäre. Aber das wäre auf jeden Fall dann ja anders gelaufen, 100%. Und ich möchte gar nicht zurück. Also ich möchte viel eher, dass also was ich cool fände, ist Ansage über die Stadion Lautsprecher vom Trainer, vom Schiedsrichter, dass er es erklärt, dass er es erklärt. Wird sowieso immer Leute finden, die irgendwas blöd finden. Und die Leute meckern halt gerne auch. Also wird auch das natürlich einigen nicht helfen, aber man könnte zumindest dann sagen, okay, wir haben jetzt hier, weiß ich, Foulspiel im Strafraum und dann kann der Schiedsrichter sich hinstellen und sagen, ja, Kontakt war außerhalb des Strafraums, kein Elfmeter oder Abseitsentscheidung. Körperteil von Unioner war im Abseits, deswegen wird das Tor nicht gegeben.
Sollte ja eigentlich machbar sein mittlerweile.
Auf jeden Fall, es wurde ja, glaube ich, auch schon bei der Frauen-Fußball-WM, bei der letzten wurde das ja auch getestet. Und da hat man es, ja, ohne dass es da irgendwelche Störgeräusche gab oder irgendwelche Berichte von wegen, das hat nicht funktioniert, hat man es ja auch einfach gemacht. So, und ich glaube, es ist alles im Hoheitsgebiet der DFL, die entscheidet, also die 36 Profi-Clubs, die entscheiden, erstens schaffen wir den Bums ab oder nicht und zweitens wollen wir so eine Ansage oder wollen wir die Challenge. So, klar muss man sich dann noch von der, wie heißt das, FIFPro, die, oder IFF, genau. IFAB. Ich bringe jetzt gerade ein paar Organisationen durcheinander. IFAB, International Football Association Board oder so. Da muss man sich, glaube ich, dann die Erlaubnis noch holen, dass man das dann so macht. Ich persönlich finde, ich bin nicht unzufrieden damit. Also ich steige seit Jahren nicht in diesen Chor mit ein, dass das weg muss und so. Ich finde nur ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen besser erklären und auch das Regelwerk dahinter eigentlich besser machen. Handspielregel ist zum Beispiel so ein Ding. Ja, oder vielleicht auch Zugriff bei
genug.
Genau. Oder Zugriff bei gelb-roten Karten, weil es ist ja nochmal ein Platzverweis. Ja. Es gab gestern ein Spiel Paris Saint-Germain bei Olympique Marseille und da gab es auch eine, nee, Quatsch, da gab es eine Genau, da gab es eine rote Karte. Blödsinn, schlechtes Beispiel, sorry. Genau, also auf jeden Fall, ich bin für mehr Punkte, wo man noch eingreifen kann. Und die Regeln müssen einfach klar sein. Es braucht eine klare Handspielregel. Und vielleicht auch deutlich mehr wollte sich der Spieler davon einen Vorteil verschaffen. Ich glaube, damit könnte man schon viel Gutes tun. Aber das ist eine Regelfrage, das ist keine VAR-Frage. Die Technik finde ich super und möchte sie auch gar nicht mehr missen.
Nee, auf jeden Fall an sich schon eine gute Sache, dass es eingeführt wird. Aber wie du sagst, man kann immer noch ausbauen, das Ganze, ja.
Heute ist die Technik so ein bisschen ruckelig. Also wenn ihr Benni nur manchmal abgehakt hört oder zu spät, es ist die Technik. Ja, letztens noch hier bei mir auf der Showbühne, ja, und schön mit Chips und Cola und heute wieder gehakt. Naja,
so. Wieder 500 Kilometer weg, gell? Ja, schade. Aber es war schön bei dir übrigens zu Hause, da muss ich, denke ich, noch gern dran zurück.
Danke.
Komm gern wieder.
Bitte, unbedingt, ja. Also Berlin heißt dich immer mit warmen Armen willkommen oder mit großem Herzen, nee, irgendwas dazwischen. So, was hatten wir denn am Wochenende noch für Aufreger?
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Also für die, die es nicht mitbekommen haben, offensichtlich ist der Jet, die Delegation von Real Madrid, nach Paris zum Ballon d'Or, der da heute vergeben werden soll, nicht losgeflogen, weil durchgesickert ist, dass Vinicius Junior den goldenen Ball nicht gewinnt, sondern Rodri von Manchester City, der auch Europameister wurde und allgemein auch als Topspieler bei Manchester City ist. Und ich glaube, man will so einen Spieler auch am Ende der Karriere auch so ein bisschen in die Richtung schon mal auszeichnen, wenn er mal abtritt, dass er das Ding mal gewonnen hat. Weil er ist schon ein starker Spieler auf jeden Fall.
Also sind sie ein bisschen beleidigt, die Madrilener, weil sie nicht gewonnen haben. Oder einer, der ihr nicht gewonnen hat.
Du hast so im Spaß einen Punkt gesagt, den ich ziemlich gut fand. Immerhin sparen sie jetzt CO2. Auch ich glaube nicht, dass es ihre Absicht ist, aber ja, eigentlich gut.
Du hast doch wenigstens etwas.
Aber wie stehst du dazu, dass man zu so einer Ehrung dann nicht hinfährt, wenn man nur den zweiten Platz bekommt und es vorher weiß?
Er ist halt schlechter Verlierer irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Also der Rodri hat ja auch seine Leistung gebracht. Es ist ja jetzt nicht so, dass der eigentlich wieder zufällig gewonnen hat. Ist ja auch, wie gesagt, als Europameister geworden und ja, kann man so einen Spieler ja auch mal ehren, wenn er eine wirklich starke Saison gespielt hat, mit Manchester City Meister geworden. Oder haben die das Double gewonnen sogar?
Manchester?
Ja, egal, auf jeden Fall Meister sind sie ja geworden, genau. In Manchester City.
Genau.
Und Europameistertitel, ja.
Also ich sag mal so, von der öffentlichen Wahrnehmung drängte sich Vinicius Junior schon mehr auf, weil er einfach eine ganz andere, schillernde Persönlichkeit jetzt schon ist. Und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch sein wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verfolge den internationalen Fußball gar nicht so sehr, dass ich sage, der muss jetzt hier den Ballon d'Or gewinnen. Und ich sträube mich auch immer so ein bisschen dagegen, dass Leute einen Pokal, diesen Titel gewinnen, weil sie Welt- oder Europameister wurden. Also als damals Fabio Cannavaro 2006 Weltfußballer wurde, habe ich überhaupt nicht verstanden, bloß weil er mit Italien Weltmeister wurde.
Ja gut, aber die letzten 15 Jahre hat ja dann nur der Name gewonnen, oder? Ronaldo oder Messi auch. Auf jeden Fall. Auch an die Spieler, wo eine starke Saison gespielt haben und haben dann in die Röhre geguckt. Die Bayern sind ja auch nicht ferngeblieben, nur weil Lewandowski das eine Jahr nicht gewonnen hat, wo er seine 40 Kisten gemacht hat oder so.
Ja, unfassbar, ja. Aber Lewandowski, war der nicht Weltfußballer? Oder ich verwechsel das echt?
Nee, der Europas Fußballer des Jahres, glaube ich. Europas, oder? Aber genau. Weltfußballer war er nicht.
Ribéry damals, der ist auch Europas Fußballer des Jahres geworden, aber nicht Weltfußballer. Obwohl er 2013 die Champions League gewonnen hat, mit Bayern die Meisterschaft gewonnen hat, den Pokal. Also eigentlich alles gewonnen hat, was sein Verein hätte gewinnen können. Und ich glaube, damals wurde auch nur Ronaldo. Oder Messi. Und Messi, war es 2006? Guckst du gerade?
Nee, ich guck nicht.
Du weißt es. Ich
lausche dir nur.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde die Wahl sowieso irgendwie ein bisschen Banane und was muss ein Spieler tun, um den Ballon d'Or zu gewinnen?
Also die letzten 15 Jahre halt einen großen Namen haben erstmal.
Okay.
Ein paar Törchen schießen.
Ja, okay, aber jetzt so für aktuell, also so grundsätzlich. Also muss er Pokale gewonnen haben? Muss er Europameister, Weltmeister geworden sein? Muss er herausragender Spieler gewesen sein in seiner Mannschaft, in seiner Sportart, herausragend in seinen Leistungen? Manchmal entscheiden ja kleine Dinge über Titel oder Nicht-Titel.
Also zuerst mal muss er natürlich eine gute Leistung bringen, ja. Das wäre ja schon mal, ist ja schon mal ein Anfang. Und ja, im Endeffekt, ja, wie fällst du sonst auf? Du musst ja irgendwie einen Titel gewinnen oder sowas oder in der Champions League mitspielen, weit kommen, dem Spieler einen Stempel aufdrücken, Tore machen, Vorlagen, ja, dass du halt überhaupt auf die Wahlzettel kommst. Mhm. Oder dass dich die Journalisten und die Kapitäne der Nationalmannschaft wählen, ja?
Ich glaube, das ist.
Nationaltrainer?
Ballon d'Or ist eine gute Frage. Also das ist, glaube ich, auch viel Presse.
Presse, ja, Trainer und Kapitäne, glaube ich. Mhm. Aber ich sage gerade mal so ein von irgendeinem kleinen Land irgendwo in Südostasien, keine Ahnung, was weiß ich, wo mit dem Weltfußball nichts zu tun haben, wo die eigentlich nie wirklich sehen, außer im Fernsehen. Mhm. Ich glaube, oft so kommst du doch gar nicht anders auf die Wahlzettel bei denen.
Ich sehe gerade, dass die Plätze 6, ich sehe hier gerade die Plätze 26 bis 29 Ballon d'Or. Und da sind also zumindest ein Spieler dabei, wo ich dachte, wieso zum Geier ist der unter den 30 besten Fußballern der Welt? Platz 29, ein gewisser Mats Hummels.
War das so gut letztes Jahr?
Also ich meine, er ist ins Champions-League-Finale gekommen, ja. Aber ja, da sind wir wieder bei der Frage, ne? Reichen Titel aus? Muss man nur irgendwo weit gekommen sein? Weil in der Liga hat Mats Hummels ja auch nicht gerade Bäume ausgerissen. Nee. Also ich finde ja, Vinicius Junior wäre ein würdiger Träger, weil er tatsächlich auch das Spiel von Real Madrid total dominiert hat und auch sehr, sehr, also wenn du den gesehen hast bei den Spielen gegen die Bayern, das war schon schwer beeindruckend, auf jeden Fall. Ja. Also da habe ich wirklich gedacht, so, wow, was für eine Maschine. Er war zwar auch unsportlich da, als er den Ball an der Seitenlinie nicht Joshua Kimmich in die Hand drücken wollte, sondern ihn vor seinen Händen runterfallen ließ und sehr arrogant war. Thema Karma, vielleicht ist das jetzt auch sein Karma. Aber ist schon ein unglaublicher Spieler. Aber stell dir mal vor, der dominiert so eine ganze Saison und am Ende durch, keine Ahnung, Video Assistant Referee Eingriff, der ausbleibt, gewinnt Dortmund die Champions League. Und dann ist auf einmal soll dann die komplette Leistung einer ganzen Saison nichts wert sein, weil er nicht diesen Titel gewinnt. So, also für mich ist das immer eine seltsame Wahl. Es waren auch immer wieder halt Messi, Ronaldo dabei, obwohl sie meiner Meinung nach nie, nicht immer die besten Spieler waren.
Ja, ist halt, ich glaube, man muss halt einen Namen erstmal haben und ja, und dann halt auch weit kommen und jetzt ist schwer.
Jetzt muss ich mal gucken, wer da.
Ich durfte noch nie mitwählen.
Ich auch nicht. Also ich weiß, dass beim Sportler des Jahres, dass da Günther Klein auch immer wieder mal seine Stimme abgibt.
Ja, vielleicht kann er ja mal erzählen, wie das so ist, so überall da.
So, wir gucken jetzt mal.
Nach was er denn geht dann.
Die letzten Titelträger, ob Lionel Messi letztes Jahr, ja, weil er Weltmeister wurde, ne? Karim Benzema, Lionel Messi. 20 wurde nicht vergeben. Stattdessen gab es eine Wahl eines Ballon d'Or-Teams. Mhm. Lionel Messi, Luka Modric. War sicher. Sicher, passt. Ronaldo, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, 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 Ronaldo, dann Kaká, Fabio Cannavaro, Ronaldinho, Shevchenko, Pavel Nedved, und dann der Original Ronaldo, Michael Owen, Luis Figo. Also da fehlen Namen wie zum Beispiel Zlatan Ibrahimovic. Ja, was für ein unfassbarer Fußballer. Was für eine Maschine. Und nur weil
fehlen halt die ganz großen Titel. Also war er jedes Jahr Meister gefühlt, aber international hat er halt nichts gewonnen. Schwedens Land zu klein.
Genau.
Ich glaube, einmal hat er Champions League gewonnen, oder? An der Seite von Messi, oder? Der hat sie nicht gewonnen. Das haben sie immer vorgehalten, dass er sie nicht gewonnen hatte.
Ja, aber ich meine, das ist Zlatan Ibrahimovic Titel, ganz kurz.
Der war 15 Mal Meister oder sowas.
International mindestens. Europa League Sieger mit Manchester United, Club-Weltmeister mit Barcelona, UEFA Cup Sieger 2009 mit Barcelona. Also er ist jetzt, ja, der super große Titel ist nicht dabei. Also beste höchstens noch Europa League Sieger meiner Meinung nach, weil Clubweltmeisterschaft war ja eh immer eine kleine Farce. Aber Meister in Frankreich 4-mal, in Spanien 1-mal, in Italien 5-mal, in den Niederlanden 2-mal. Nur in England hat er keine Meisterschaft gewonnen, aber 12-mal schwedischer Fußballer des Jahres, bester ausländischer Spieler des Jahres in Italien 5-mal, Étoile d'Or, das ist glaube ich irgendeine andere Ausländerin aus Frankreich, aber nie Ballon d'Or, das ist unfassbar. Und diese ganze Wahl ist eigentlich eine Farce. So, und vielleicht ist auch das der Grund, warum die Maschine von Real Madrid heute nicht gestartet ist.
Ja, gut möglich.
Obwohl Carlo
sie bestimmt noch wieder zu äußern, wenn die Wahl durch ist.
Carlo Ancelotti.
Sie sind ja auch immer sehr meinungsstark dann.
Auf jeden Fall. Aber Carlo Ancelotti zum Beispiel steht auch zur Wahl. Also wenn der jetzt heute Abend die Wahl zum besten Trainer gewinnt, und dann ist die ganze Delegation nicht da.
Wahrscheinlich wird er auch nicht gewinnen dann. Aber ich glaube, doch wenn er nominiert ist, wird er ja eingeladen, oder? Ja, die Top 3.
Ich glaube, die sind alle auf jeden Fall eingeladen. Bei den Trainern weiß ich noch, der spanische De La Fuente ist auch eingeladen. Vielleicht wird es der. Benni, vielleicht wird es der.
Doch, nochmal.
So,
lass uns überraschen heute Abend.
Du hast mir in den letzten 48 Stunden eine Menge Nachrichten zum Thema Fußball geschickt.
Nein.
Genau, da fällt mir natürlich sofort ein, wo ich gerade diesen Luftballon mit der 3 sehe. Kevin Behrens, da haben wir ja jetzt letzte Woche auch nochmal ein paar Mal drüber gesprochen. Und jetzt am Wochenende gab es das Spiel St. Pauli gegen Wolfsburg. Hast du die Proteste der Fans mitbekommen?
Ja, war nicht erwartbar, oder? Dass sie ihn gebührend empfangen, den guten Kevin, nach seiner tollen Ansage. Für die, wo es nicht mitbekommen haben, er hatte ja vor ein paar Wochen eine Autogrammstunde gesagt, zu einem Regenbogentrikot, die schwule Scheiße unterschreibt er nicht. Ist natürlich dann in die Öffentlichkeit durchgesickert und ja, und wenn man nach St. Pauli kommt zum Spiel, haben sie auch schon im Vorfeld, hat sich ja schon quasi angekündigt, dass da was kommen und gab ja auch vor dem Spiel schon paar Plakate. Und ja, als der gute Kevin dann eingewechselt wurde, gab es noch ein schönes Five-Konzert. Ja. Ist doch mal ein netter Empfang, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest kann er nicht sagen, dass er nicht Aufmerksamkeit hatte. Was natürlich jetzt nochmal, und das haben wir letzte Woche gar nicht so ins Visier genommen, wie der Verein sich auch nachdem das passiert ist, verhalten hat. Also dass das ja auch alles erst rausgekommen ist, nachdem irgendwelche Journalisten das durchgestochen bekommen haben und der Verein erst dann reagiert hat. Und das ist ja nun auch ein Verein, der sich sehr darum kümmert, dass gerade auch die Regenbogenfarben mit Leben gefüllt werden und dass sie eben nicht nur für Homosexuelle stehen, sondern auch für eine Lebenseinstellung, dass man Leute respektiert, egal was für einen Lebensstil sie haben, was für eine Sexualität, was sie für eine Neigung haben. Und dann kommt der Verein an. Und sagt dann so, ja, wir haben ihm Geldstrafe, wir haben ihn sanktioniert intern. Und der Spieler sagt so, ja, ich habe es ja gar nicht so gemeint, aber jetzt will ich auch nicht weiter darüber reden. Also ich finde es tatsächlich für so einen Verein, der so eine Maßstäbe setzt, schon sehr schwach.
Sie ist ja nicht das erste Mal, dass sie schwach reagiert haben. Vor einiger Zeit hat ja schon mal ein Spieler sich da negativ geäußert dazu zu dem Thema, auch ein Wolfsburger. Ich habe jetzt allerdings den Namen vergessen.
Nicht Brekalo? Wer war das?
Weiß nicht.
Irgendwas mit B. Genau, und dann gab es ja noch Felix
Mescher. Manu Thiele hat auf jeden Fall ein tolles Video dazu gemacht. Können wir ja auch in die Shownotes vielleicht stellen.
Oh ja.
Der das Ganze ja mal aufdröselt beim VfL Wolfsburg, weil auch der Torhüter wieder am Wochenende mit der Regenbogenbinde aufgelaufen ist.
Mhm, genau.
Wegen des Jackson Irvine von St. Pauli auch. War es schön anzusehen, wie beide sie haben. Ja, also es ist nicht der erste negative Vorfall in Wolfsburg. Und ja, wieder haben sie eigentlich, wie du sagst, nicht so wirklich toll reagiert. Wenn ich mir sowas halt in die Vereinssatzung oder ins Leitbild reinschreibe, dann muss ich es halt auch richtig vorleben und nicht so, ja gut, jetzt ist ein wichtiger Spieler, der hat es gesagt, oh ja, er bereut es. Ja, ich glaube, er bereut es nicht, aber ja, kann man anders reagieren, anders Statement setzen, keine Ahnung.
Also du pulverisierst ja natürlich auch damit komplett das, was du dir auf die Fahne geschrieben hast.
Ja, kann ich, ja, wie du sagst, schreiben sich so die schönen Sachen auf die Fahne und leben es dann eigentlich nicht vor, weißt du, das ist halt dann auch scheiße, da würde ich mir dann als Fan oder Mitglied halt auch irgendwie verarscht bekommen, wenn die auf schönen Regenbogen machen und dann, ja.
Na, das Problem ist ja auch, dass dann Spieler zur Seite kommen und dann sagen, ja, der hat jetzt in den letzten paar Tagen sehr viel durchgemacht, wo ich denke so, ey, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, eine ganz klassische. Also ja. Jemand, der sowas sagt, sagt sowas ja nicht aus Versehen. Also meinetwegen, man muss Regenbogenfarben nicht toll finden. Ja, man kann auch sagen, ich habe da eine andere Haltung zu, ich möchte das nicht unterschreiben. Finde ich persönlich zwar auch blöd, aber zu sagen, das ist schwule Scheiße, damit diskriminiert man den Begriff schwul und man setzt ihn in Verhältnis zu Scheiße. Und solche Leute haben einfach, finde ich, in einem Verein, der so eine Haltung nach außen hält, hat da eigentlich nichts zu suchen. Und ich finde tatsächlich, sollte sich der Protest nicht nur gegen Kevin Behrens richten, sondern auch unbedingt gegen den VfL Wolfsburg. Also auch die Frauenabteilung müsste sich da auch mal laut machen und sagen, ey Leute, das kann so nicht sein.
Irgendwas stimmt da nicht, ja.
Ja, also und Mitspieler, die, wie gesagt, ihnen da auch ein bisschen in den Schutz nehmen und ich finde das nicht in Ordnung. Und
hat nicht der Torhüter sogar einen Schutz genommen, der Ersatztorhüter?
Da haben ihn einige in Schutz genommen. Ja, auch der Trainer hat gesagt, er hat jetzt seine Strafe bekommen. Wir haben der Verein hat mit ihm geredet. Der Trainer hat natürlich auch ein Interesse daran, einen Spieler in seinem System nicht zu verlieren wegen so einer Geschichte. Weil dann hast du natürlich auch als Verein juristischen Dingens an der Backe, wenn du den suspendierst. Sag mal, bin ich blöd? Ich muss mal zum Logopäden gehen. Ja, wenn du den wenn du ihn rausschmeißt, oh Gott, was ist mit mir los?
Es ist viel einfacher, gell? Suspendierst heißt aber das Wort.
Suspendierst, danke, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte mal wieder was trinken. Ganz, ganz traurige Geschichte. Aber du hast ja noch eine andere Sache rausgesucht zum Thema Kevin Behrens. Also nicht direkt mit Kevin Behrens, aber was vielleicht auch so ein bisschen was über sein soziales Umfeld verrät oder verraten mag.
Ja, wollen wir das wirklich erzählen? Also,
naja,
ich meine, es ist ja bekannte Geschichte. Es ist ja, also ich würde nicht mit der Familie Behrens unterm Weihnachtsbaum sitzen wollen und die voll Eierkuchen haben. Sein Schwager ist ein gewisser Steven van der Velde. Vielleicht hat ihn während der Olympischen Spiele der ein oder andere gehört. Das ist ein niederländischer Beachvolleyballer, jetzt 29, der damals als 19-Jähriger eine 12-Jährige in England vergewaltigt hat. Jo, hat da zu Recht Kritik und auch Pfiffe und ja, sie ein paar Sachen anhören dürfen. Der ist mit der Schwester von Kevin Behrens zusammen.
Damit möchte ich auch auf keinen Fall sagen, Kevin Behrens ist pauschal auch ein Vergewaltiger oder jemand, der das gut heißt. Aber es sagt das sagt was darüber aus, wie das soziale Umfeld gestaltet sein kann und wie man sich auch davon abgrenzt. Und wie gesagt, ich finde, ich kenne es selber aus der Schulzeit, dass man den Begriff schwul in einer negativen Variante benutzt hat oder mit einer negativen Meinung. Und ja, gehört auch Aufklärung dazu, Empathie, sich in Homosexuelle hineinzuversetzen, wie das bei denen ankommt, wenn man solche Begriffe benutzt. Aber Kevin Behrens ist, glaube ich, 33 Jahre alt, der ist mediengeschult, sollte er zumindest sein. Und er hätte auch genügend Gelegenheiten, wenn er das nicht so gemeint hat, zu sagen, okay, sorry, ich habe da wirklich Scheiße gelabert. Das nehme ich wirklich, möchte ich zurücknehmen und ich bitte um Verzeihung und um meine Haltung auch gegenüber von homosexuellen Menschen oder an Menschen anderer Sexualität auszudrücken, mache ich soziale Stunden oder ich mache mit bei Aktionen und so weiter. Aber er hält sich da jetzt im Schatten und das macht, finde ich, die ganze Sache eigentlich noch schlimmer. Ja, und dass er
soll er totgeschwiegen werden, dass es einfach ja, vom Tisch ist. Irgendwann ist es weg, da redet keiner mehr davon.
Ja. Gut, so, dann lassen wir nochmal hier durch Archiv gehen, was wir hier noch so alles aufgeschrieben haben. Du hattest ja jetzt hattest du den Zweitligaspieltag eigentlich ein bisschen verfolgt?
Ja, habe ich hier Freitagabend schon leicht schmunzeln müssen. war ein bisschen was los in der zweiten Liga.
Ich dachte der Nürnberg. EHC 80 Nürnberg, ja, die Ice Tigers spielen gegen die Eisbären Regensburg. Also ich dachte wirklich ernsthaft, irgendwie das, mein Handy ist kaputt. Ich habe es mir gerade erst neu zugelegt, ja, und dann steht da. Stand er erst 3-2, als ich das erste Mal geguckt habe, dann stand es auf einmal 4-3. Ich so, wow, was ist denn da los? Habe aber nicht auf die Minutenzahl geguckt, wie viel noch zu spielen war. Und auf einmal schalte ich den Fernseher ein und dann steht da 8-3. Und fast hätte es ja auch 8-4 gestanden, weil noch eine Entscheidung vom Video Assistant Referee zurückgenommen werden musste. Und das fand ich schon ziemlich krass.
Ja, das ist schon heftig, also. Sagen wir mal so, Regensburg absolut nicht zweitligatauglich, gerade wenn du dir die Statistik anschaust. Jetzt haben sie 4-30 Gegentore.
Unfassbar.
Irgend sowas im Drehung.
Bei 10 Spielen?
Nach 10 Spielen.
Ja.
Aber dadurch aber 4 Punkte auf dem Konto. Also die haben davor in den 9 Spielen davor ein Tor gemacht und das aber 1-0 gewonnen in dieses Spiel. Ja, mit ihren 4 Punkten sind sie immer noch im Abstiegskampf mit drin, ne? Weil der Tabellen 16, der hat 8 Punkte, ja, aber mit dem Torfeld von 4-30, da gewinnst du eigentlich keinen Blumentopf, da ist schon absolut nicht zweitligatauglich. Aber jetzt gucken wir mal, jetzt haben sie auch einen Trainer gewechselt, vielleicht bringt das ja auch Besserung, mal schauen.
Könnte klappen. Frag mal,
aber es war übrigens nicht die torreichste Partie ever in der zweiten Liga, weißt du das? Weißt du, welche das war?
Gute Frage. Das war, glaube ich, 1. FC Kaiserslautern gegen SV Meppen.
Du bist ein Fuchs. Am 34. Spieltag 96-97.
7-5,
ne? Du hast die Statistiken gewälzt, das ganze
Wochenende, oder? 7-5, oder?
Nee, 7-6.
7-6
haben sie gemacht.
Unfassbar.
Ja.
Unfassbar. Solche Spiele sind natürlich legendär. Es gab auch mal in der Ligue 1 ein Spiel zwischen Olympique Lyon gegen Olympique Marseille, das 6-6 ausging. Aber klar, als Zuschauer hast du dann mega Fun und ich glaube, das war das Jahr, wo Lautern das erste Mal zweite Liga gespielt hat.
Ja, und direkt wieder aufgestiegen sind, ja.
Irre.
Und Fun Fact, das Spiel mit den zweitmeisten Toren in der zweiten Liga?
Ich wette mit Berliner Beteiligung. Zweitmeister, na, das müsste auch das Spiel jetzt dann gewesen sein, oder?
Spannenderweise gab es diese Paarung auch am Wochenende in der Bundesliga.
Okay,
wir haben schon drüber gesprochen gerade.
Sag mal, und wir haben schon drüber gesprochen.
Das muss noch gar nicht so lange her.
Ja, warte mal. Union Frankfurt?
Nee. Noch näher dran gewesen.
Pauli Wolfsburg, ja. Letzter Spieltag auch. Nee,
18. Spieltag war das.
Ach nee, ich verwechsel gerade mit Wolfsburg gegen Mainz. Da gab es mal am letzten Spieltag auch so ein
Riesen. Ja, hör auf, die Wunden aufzubühlen.
5-4 für Wolfsburg damals. Und deswegen ist Wolfsburg aufgestiegen, ja. Mainz nicht.
Ja.
Aber Pauli Wolfsburg.
Ja, aber 74-75 hat Pauli 10-2 gewonnen.
Wuff, okay, alles klar.
Und Freiburg FC hat auch mal 10-2 gegen Würzburg gewonnen, 79-80.
Also kein Verein, kein Verein aus Berlin dabei. Weil es gab ja auch diese Abschussmannschaften, ich glaube Spandau, Wacker Berlin war auch mal in der zweiten Liga. Es gab ja auch mal ein Spiel, ich glaube Spandau gegen Bayer Leverkusen in der zweiten Liga. Aber lange.
Das muss vor meiner Zeit gewesen sein.
Auch vor meiner, glaube ich. Genau, also zweite Liga, da war, wie gesagt, auch wieder eine Menge los. Ich sag nur, Greuther Fürth, da muss man ja natürlich jetzt ein bisschen da muss man ein paar Wunden lecken, unsere Wunden lecken, dass wir nicht gewartet haben mit Alex und Rashid, bis sie dann endlich entlassen waren.
Wir haben sie quasi rausgeredet, gell?
Unser Karma ist auf sie übergesprungen.
Ja, wir haben den Folgentitel schon. Irgendwas mit Karma muss das sein.
Karma Police. Es gibt so einen schönen Song von Radiohead. Genau. Karma Police. Das ist ein guter Titel.
Dann ja, höre ich mir nachher mal an. Dann sagt mir so ein Stegreif nichts.
Stimmt, du kennst ja Radiohead auch gar nicht. Das ist ja irrsinnig.
Die Lieder kenne ich bestimmt, aber ich kann sie nicht zuordnen.
Karma Police ist so der zweitgrößte Hit von Radiohead. Karma Police auf jeden Fall.
Ja, dann kenne ich ihn bestimmt. Ich hab mir schon notiert, höre ich mir nachher an.
Karma Police. Egal. Genau, also Fürth auf Schalke. Also, echt, was machen die in Schalke da?
Da wird doch mal wieder Zeit für den Trainerwechsel, oder?
Ja, zwei Spiele, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Das ist doch echt krass.
Also, aber ist es denn nicht auch Niederländer?
Ja. Also, heißt aber nichts. Also das haben sie aufgebraucht, das Niederländerglück. Ja, voll krass. Ich bin da wirklich sprachlos, was Schalke angeht. Das ist so dramatisch. Also dem Verein kann nichts mehr, fast gar nichts mehr retten. Also es geht ja nur noch nach unten. Nee. Nur noch nach unten. Und das Stadion, wenn sie das irgendwann mal verkaufen, haben sie vielleicht noch mal ein bisschen Geld, aber dann haben sie kein Stadion mehr. Sie könnten noch Catering-Rechte verkaufen, habe ich jetzt gehört. So, und dann, also das ist unfassbar.
Aber wenn sie das auch noch verkaufen, haben sie wirklich gar nichts mehr und ja, da werden sie auch wieder vergeigen, so viel Glück, wie die haben im Management die letzten 20 Jahre.
Ja, ja, Benni, und du hast mir am Wochenende auch nochmal ein Video geschickt von einer Zugfahrt von Fans von Rot-Weiß Essen, die ja auch nicht gerade Kinder der Traurigkeit sind, aber da ist irgendwas wirklich Beschämendes passiert.
Ja, das heißt ja mal, eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist schön, aber das war in dem Fall nicht der Fall. Die sind zum Auswärtsspiel nach Rostock gefahren.
Eine Schifffahrt, mein Freund, eine Schifffahrt ist lustig.
Eine Schifffahrt?
Ja, aber in Mainz fahren wahrscheinlich zu wenig Schiffe lang oder so, wobei du hast
da. Habe ich gerade Schifffahrt gesagt?
Ja, aber Zugfahrt.
Schon spät am Abend, wir haben schon Viertel nach sechs. Also mit einer Zugfahrt, aber das Lied heißt Schifffahrt, oder?
Wie meintest du gerade? Schifffahrt, die ist lustig, eine Schifffahrt, die ist schön. Selten habe ich so viele.
Okay, ich dachte Zugfahrt, da ist schon wieder was gelernt, du hier ist ein Wissenspodcast. Ja, zum Thema zurück, nee. Die sind mit dem Sonderzug nach Rostock gefahren und sind irgendwie auf offener Strecke stehen geblieben. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, weil die beschmissen wurden oder weil, ja, ich glaube, die Notbremse ist gezogen worden. Und dann kamen Rostock-Fans um die Ecke und haben die schön mit Steinen und sonstigen Sachen beschmissen.
Also das heißt, da muss jemand von Rostocker Seite im Zug gewesen sein?
Also ich weiß nicht, ich hab nur gehört, dass die Notbremse gezogen wurde und der dann zum Stehen kam und dann flogen die Steine. Also muss ja schier da irgendjemand wahrscheinlich drin gewesen sein.
Ist das
abartig. Aber das kannst du ja eigentlich relativ einfach machen, da jemand reinschleusen, oder? Wenn dem so wäre.
Das stimmt, aber derjenige ist dann im Zug wahrscheinlich auch relativ unsicher. Also ich muss schon wirklich sagen, da steckt so eine kriminelle Energie dahinter. Und ich weiß nicht, was die Fans von Hansa Rostock, die Idioten von Hansa Rostock, was die noch tun müssen, um dass der DFB da eingreift. Und tatsächlich muss auch die Polizei, da muss man, das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass diese Leute so
Plattform bekommen.
Wirklich, also diese so viel Aggression, so viel Ausschreitung, Provokation, ich sag nur diese unsägliche Choreo zum Thema Lichtenhagen beim Heimspiel gegen St. Pauli. Ist wirklich kaum zu ertragen. Und ich hoffe, dass da auch die Karma-Polizei dann irgendwann mal zuschlägt und sagt, hier, vierte Liga oder so.
Wär sinnvoll, wenn wirklich mal hart durchgegriffen wird, weil es sind ja keine Einzelfälle. Das ist ja schon Systemfass dahinter, dass da was passiert bei Hansa Rostock. Irgendwelche Plakate hochgehalten haben oder Schlägereien oder Angriffe auf gegnerische Fans und was weiß ich nicht, was alles.
Es ist ja auch ein Vorschlag. Ich weiß
nicht, trauen Sie nicht dahinter richtig an den Verein oder sowas? Keine Ahnung.
Es ist ja auch
ein Vorschlag. Muss es halt mal 5 Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit geben.
Es ist ja auch ein Faustschlag ins Gesicht von den ganzen Menschen, die Hansa Rostock einfach toll finden als Verein, der da im Norden stattfindet. Gibt ja auch prominente Fans, Materia, feine Sahne, Fischfilet. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die in demselben Milieu zu finden sind wie diese Vollhonks, die sich da mit weißen T-Shirts und schwarzen Motorradmasken verkleidet auf irgendein Feld stellen und warten, dass da irgend so ein Zug vorbeifährt und dann anfangen Steine auf den Zug zu werfen. Und da sind Kinder drin. Ja. Also ich meine, was bringt das den Leuten?
Keine Ahnung. Ich habe mich auch gefragt. Ich weiß nicht, ich glaube, da setzt im Hirn so aus, macht man sowas? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Fänden die es andersrum auch geil, wenn die beschmissen worden wären?
Ich glaube ja.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Boah, kann ich mir schon vorstellen. Also ich mache ja auch eigentlich, ich rede ja auch nur so mit Leuten, wie ich auch sozusagen angesprochen werden möchte. So, das macht am Fußball einfach so wenig Spaß. Und da machen andere Sportarten doch deutlich viel mehr Spaß. Also diese ganzen Ausschreitungen bei Fußballfans und auch diese Gruppierungen, die sich in schwarzen Klamotten zum Stadion begeben, sich vermummen. Was hat das mit Fußball zu tun? Was hat das mit den Vereinen zu tun? Es ist wirklich.
Wie du sagst, in anderen Sportarten, mir kommen keine Sportarten in den Sinn, wo das auch der Fall wäre. Wo die sich so auf die Fresse hauen.
Also
wieder Eishockey, Basketball
hier.
Und so, nirgendwo.
Es gab ja hier so ein Final Four-Turnier letztens in Berlin und da haben sich dann griechische Fans, also von Panathinaikos und von, weiß nicht, wie der andere Verein heißt, Athen oder so, die haben sich dann hier, Olympiakos und Panathinaikos oder so, die haben sich dann hier in Berlin Straßenkämpfe geliefert. Also.
Habe ich gar nicht mitbekommen, aber auch völlig krank, ey. Ich verstehe das nicht. Kann ich nicht auch nachvollziehen.
Ja. Ich war am Wochenende.
Mal gucken, was der DFB da jetzt macht dann da in der Sache. Ja,
ich war am Wochenende bei der Contra-Veranstaltung. Ich war bei Eisbären gegen DEG und da saßen mein lieber Freund Winnie Womit von den Shorthanded News und ich. Wir saßen mitten im Eisbären-Sitzplatz-Bereich und er mit DEG-Trikot, ich mit Islanders-Trikot. Und es gab keine blöden Sprüche, man fühlte sich sicher, man hatte Spaß. Klar, man kann über die Musik streiten, auch über die Eisbärenhymne. Kann man sicherlich drüber streiten, aber man hat keine Angst, zu so einer Veranstaltung zu gehen. Und das ist schon wirklich toll.
Schon was wert, ja. Macht definitiv mehr Spaß, ja.
Ja, wir sollten wieder mal mehr über Eishockey auch reden, finde ich.
Ja, unbedingt.
Ja.
Mal nimm mal beim nächsten Mal auf die Agenda oder
in den nächsten Folgen. Eine Personalie müssen wir doch nochmal besprechen. Das hattest du ja nochmal angesprochen. Ich sage nur die Nummer 22.
Stimmt, Tobias Eder, der Eisbärenstürmer, der mit einem bösartigen Tumor hat. Der fällt aus der Liga eine Welle der Solidarität. Ich glaube, die Adler Mannheim waren es, wo ein Trikot mit seinem Namen aufgelaufen sind, wo das jetzt versteigern zum guten Zweck. Und auch auf Düsseldorf gab es aus der Fanszene eine große Karte, wo viele Fans und die ganzen Spieler unterschrieben haben. Ja, ist eine tolle Sache im Eishockey. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie dann die Eishockey-Familie auch zusammenhält.
Auf jeden Fall. Auf der Eisbärenbank War auch immer ein Platz frei mit seinem Trikot, was dahinter hing, hinter seinem Platz. Und oben bei der, genau, bei der Spielervorstellung wurde sein Name auch genannt, zwar als letzter, aber er wurde auf jeden Fall immer mitgenannt. Also er ist immer mit dabei und das ist, das ist so ein tolles Zeichen und das ist sicherlich auch gut für die Psyche von Tobi Eder.
Wollte gerade sagen, ja, das tut zu dem Ganzen ihm mit Sicherheit sehr gut, ja. Dass sie auch die Welle der Solidarität aus der Mannschaft, aus Verein, aus der Liga. Ja.
Genau, und die Eisbären hatten auch, also solange Tobi Ehler jetzt nicht dabei ist, singen sie wohl immer in der 22. Spielminute eine Minute lang seinen Namen. Und das ist schon toll.
Schöne Sache, ja.
Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist jetzt ein sehr harmonischer Punkt, die Folge zu beenden.
Ja. Ja, sehe ich auch so.
Immerhin gibt es ja bei dir jetzt was zu essen, wie ich gehört habe. Essen ist schon auf dem Tisch.
Ja, richtig. Ich bin ja schon quasi gerufen worden. Ich bin stehe unter Beobachtung.
Guten Appetit.
Ja, danke.
Ich stürze mich jetzt hier wieder in meine Krankenversicherung. Ich habe gerade vor der Folge mit meinem Versicherungsmakler gesprochen. Viele liebe Grüße, Tom. Wir hören voneinander. Und genau. Der hat mich angesprochen, so, ey, findet ihr wirklich, dass ihr, ich habe das ja gehört hier mit Männer und Haare färben, ne? Ich dachte so, krass.
Hat er die Haare gefärbt, oder?
Nee, ich glaube nicht, dass er die Haare gefärbt hat, aber ich fand es erstaunlich, wie viel, dass dann Leute doch zuhören.
Na gut. Ja, das war noch relativ am Anfang, oder? Da haben sie noch zugehört.
Ja, ich also solange die Leute Plattsport nicht hören, um einzuschlafen, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen guten Appetit und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und ja, abonniert diesen Podcast in eurem Podcatcher bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Schreibt uns eine Mail an platzsport@icloud.com, was ihr von unserem Podcast haltet. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Wünsche, Themenwünsche oder Ideen, Kritik. Das kommt auf jeden Fall an und Benny und ich nehmen uns das auf jeden Fall zu Herzen.
Machen wir, definitiv.
So, also.
Jo, Marin.
Servus. Dann. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Ja, wir kriegen mal eine Klage rein hier.
Nein, kommt nicht. Also, Leute, ciao, Benni. Schönen Abend noch.
Jo, Marin.
Und, ja,
danke dir auch.
Na, das hat wieder mal richtig Spaß gemacht. Also, ja, auf bald.
Auch. Ciao, Kakao.
Servus.
Servus.
Sport. Der Sportpodcast.
Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.